Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Es freut mich, so viele freundliche Gesichter zu sehen. Es freut mich auch, mal wieder hier stehen zu dürfen und predigen zu dürfen. Hitze ist ja heute kein Thema. Unser Raum ist wohl temperiert. Das schlägt sich ja dann oft auf die Konzentration. Viel wichtiger als die Konzentration sind offene Augen, offene Ohren und offene Herzen für das, was Gott uns zu sagen hat. Und ich möchte direkt einsteigen in die Predigt und möchte euch ein Gedicht vorlesen heute Morgen als Einstieg in die Predigt. Verfasser ist der Manfred Günther, heißt er, ist ein Theologe in Rente. Und dieses Gedicht fand ich sehr passend als Einstieg in die heutige Predigt. Wie nötig wär's, einander anzunehmen, so wie es der Herr mit jedem Menschen tut. Den, der uns lieb ist, und den Unbequemen ihm etwas Licht zu geben, Kraft und Mut. Denn viele sind im Dunkel ohne Wärme und tappen durch die Tage stumpf und blind und wissen nicht, wohin in dem Gelärme der lauten Welt und wem sie wichtig sind. Sie fragen oft schon lang, wofür sie leben und wem sie fehlten, endete der Lauf. Wer, wenn nicht ich, kann ihnen Hoffnung geben? Wen rührt ihr los? Wer hilft? Wer richtet auf? Es ist noch leicht, ein Wort wie dies zu sagen: Gott liebt auch dich und kam für dich zur Welt. Schon schwieriger, selbst etwas mitzutragen, was meinem Nächsten schwer zu tragen fällt. Doch schenkt es Freude und den höchsten Segen, dem anderen Helfer, Halt und Stütze sein. Um seiner Hoffnung willen Herz und Hände regen. Er spürt's an mir, Gott lässt mich nicht allein. Gott wird mir täglich meine Kräfte mehren, wenn ich des Nächsten Bruder, Schwester bin. So wird mein Tun Gott loben und ihn ehren, und meinem Leben schenkt es Glück und Sinn. Ich tue mal das kleine Wunder darunterlegen. Nehmt einander an. Mit diesen Worten beginnt der 7. Vers aus Römer 15. Ist ja gar kein Problem. Nicht allzu viel wird hier von uns verlangt. Denken wir doch nur an all die lieben Menschen in unserem persönlichen Umfeld. Unsere Ehepartner und Partnerinnen, unsere Kinder, unsere Enkel und Enkelinnen, unsere Freunde und Freundinnen, die immer ein offenes Ohr für uns haben, unsere Nachbarn und Nachbarinnen, die immer für uns da sind, wenn wir ihre Hilfe brauchen, unsere Kollegen und Kolleginnen, mit denen wir schon seit so vielen Jahren gut zusammenarbeiten, unsere Vereinskameraden und Kameradinnen, mit denen wir schon so einige Feste gefeiert, aber auch so manche Durststrecken überstanden haben. Jedem und jeder von uns fallen jetzt bestimmt noch unzählige Menschen ein, die wir gerne haben. Menschen, die uns sympathisch sind, mit denen wir gut können, denen wir vertrauen und die uns noch nie enttäuscht haben. Die wir gut riechen können, sozusagen. Nehmt einander an. Gar kein Problem. Nicht allzu viel verlangt, nicht schwer, diese Menschen anzunehmen, ihnen Liebe und Zeit zu schenken, ihnen beizustehen, wenn es ihnen schlecht geht, ihnen zuzuhören, wenn sie uns ihr Leid klagen, und ihnen Mut zu machen, wenn sie hoffnungslos sind und wenn sie nicht mehr weiter wissen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, heißt es weiter im Vers. Wir sollen einander annehmen, wie unser Herr und Heiland Jesus Christus die Menschen damals zu seinen Lebzeiten angenommen hat und wie er sie auch heute immer noch annimmt. Aber was waren das für Menschen? Was waren das für Menschen, die Jesus annahm? Eine Antwort auf diese Frage, die finden wir, wenn wir einen Blick in die Evangelien werfen. Da wäre zum Beispiel Zachäus, der Zöllner von kleiner Gestalt, der auf einen Maulbeerfeigenbaum klettert, um Jesus sehen zu können, als dieser mit seinen Jüngern vorüberzieht. Zachäus, seinesgleichen Zöllner und auch ein Betrüger, der den Menschen jahrelang zu viel Geld abgenommen hat, wenn sie seine Zollstation passiert haben. Und Gott ist bewusst, dass dieser Zachäus alles andere als ein sympathischer Typ ist. Und was ruft Jesus ihm noch einmal zu? Zachäus, sagte er, Komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Quer durch die Bibel sehen wir, dass die Tischgesellschaft, die sich Jesus aussuchte, sehr oft sehr fragwürdig war. Warum ausgerechnet Zachäus, der kleine Zöllner und Betrüger? Sollte Jesus in dieser Situation nicht mehr auf seinen guten Ruf achten? Gibt es da nicht irgendwas zu verteidigen? Und dann wäre da noch die Frau, die beim Ehebruch ertappt und von einigen frommen Männern, fromm unter Anführungszeichen, vor Jesus gezerrt wurde, damit er sie verurteilt. Ihre Schuld ist offenkundig. Sie wurde beim Ehebruch ertappt. Keine Frage. Und ihr Urteil wäre die Steinigung. Möchte man denken. Aber Jesus stellt sich vor diese Frau. Er tritt für sie ein und er spricht zu den frommen Männern: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Jesus ist nicht dumm. Er weiß ganz genau, was das Gesetz im Falle von Ehebruch besagt. Warum setzt er auch in dieser Situation sein Ansehen als Rabbi aufs Spiel? Und dann wären da noch die zahllosen kranken und beeinträchtigten Menschen, die zu Jesus kamen, um gesund zu werden. In vielen Fällen, gehe ich davon aus, sicherlich kein schöner Anblick. Vom Aussatz entstellte Gesichter, ansteckend obendrein, unberechenbare und gefährliche Besessene. Keine gute Gesellschaft, möchte man meinen. Aber Jesus weist sie nicht ab. Sei gesund, sagt er zu dem Aussätzigen. Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt, hört der Gelähmte Jesus zu ihm sagen. Und selbst den Besessenen hilft er. Er treibt den bösen Geist aus und heilt den Mann. Und selbst unter den Jüngern, unter den engsten Vertrauten Jesus, waren doch so einige fragwürdige Typen dabei. Da wäre zum Beispiel Petrus, Jünger und wahrscheinlich sogar engster Freund von Jesus. Folgendes sagt Petrus zu Jesus vor dessen Tod: Auch wenn alle anderen sich von dir abwenden, ich werde es nicht tun. Ich werde es nicht tun. Dreimal verleugnet Petrus Jesus vor dessen Tod. Und da wäre Judas, der Jesus verrät. Da wären Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die keine Scheu hatten und Jesus um besondere Fensterplätze im Himmel baten. Alle durften sie zu ihm kommen. Keiner wurde abgewiesen. Jesus nahm und nimmt jeden Menschen an. Unangeachtet dessen, wer und wie er oder sie war und ist. Sympathisch oder unsympathisch, anständig oder unanständig, angepasst oder unangepasst. Für Jesus war und ist auch heute nur eines entscheidend. Und zwar, dass Menschen ihn brauchen. Dass er Menschen helfen und sie trösten kann, damit sie gesund werden, damit sie heil werden. Und damit sie an den Glauben oder zum Glauben an Gott, an seinen, an unseren himmlischen Vater finden und dadurch neuen Sinn im Leben finden. Und auch uns, wie wir hier sind, wie wir hier sitzen oder stehen, nimmt Jesus an. Ungeachtet dessen, wer wir sind, wie viel Schuld wir bis zum heutigen Tag auf uns geladen haben, oder wie klein und schwach unser Glaube auch sein mag. Jesus weist uns nicht ab. Jesus freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Jesus hält uns unsere Fehler nicht vor. Das ist ja eine Krankheit unserer Zeit. Wir halten uns ja am liebsten unsere Fehler gegenseitig vor, um uns selber ein bisschen besser zu fühlen. Jesus macht es anders. Jesus vergibt uns. Er empfängt uns mit offenen Armen. Er nimmt uns an. Und Jesus schenkt jedem Menschen, egal ob er eigentlich ein ganz normales Leben führt oder ob er Mörder ist, ob er was auch immer. Jesus eröffnet jedem Menschen die Möglichkeit für einen Neuanfang. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Dieser Satz hält uns vor Augen, wie weit wir tatsächlich davon entfernt sind, unsere Mitmenschen so anzunehmen, wie Jesus es getan hat und immer noch tut. Stellt sich die Frage, ist es überhaupt möglich? Können wir Menschen das überhaupt? In unserer Schwachheit, in unserer Fehlbarkeit, in unserem Egoismus. Wer bitte kann so selbstlos sein? Wer bitte kann so selbstlos sein wie Jesus? Zwei fiktive Beispiele aus der Luft gegriffen, aber wahrscheinlich nicht unmöglich. Fragen an die Mutter, die sich seit Jahren aufopferungsvoll um ihren drogensüchtigen Sohn kümmert und ihn nicht aufgibt. Warum, fragt sich. Warum besuchst du ihn immer wieder in seiner heruntergekommenen Wohnung? Warum sprichst du noch freundlich mit ihm? Warum sagst du ihm immer wieder, dass die Türen zu Hause für ihn immer offen stehen? Nur weil er dein Sohn ist? Weil du dich vielleicht schuldig fühlst? Weil du in deiner Erziehung Fehler gemacht hast? Was willst du gut machen, liebe Frau? Und vielleicht wäre die Antwort der Mutter Hoffnung. Hoffnung und der Glaube, dass mit ihrem Sohn noch alles gut werden kann. Der Sohn soll wissen, dass er seiner Mutter wichtig ist. Auch wenn er allen anderen Menschen gleichgültig ist und niemand nach seinem Befinden fragt. Seiner Mutter ist er ungeachtet der inneren und der äußeren Umstände wichtig. Wie auch immer sein Leben aussehen mag, seine Mutter liebt ihn und gibt ihn nicht auf. Nichts geht über die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Und ich gehe davon aus, dass es mit ziemlicher Sicherheit kein leichtes Unterfangen ist, immer wieder an der Hoffnung festzuhalten. Verständlich, wenn man sie hier und da auch verliert. Aber es ist wichtig, dran festzuhalten, an der Hoffnung. Die Mutter gibt ihr Kind nicht verloren, weil sie weiß, wenn sie es verloren geben würde, werde es tatsächlich verloren. Sie hält an ihm fest, sie glaubt an ihn, sie hält an der Hoffnung fest, solange das auch dauern mag. Fragen an den Pfleger, der seit vielen Jahren für wenig Geld einer nervenaufreibenden Tätigkeit nachgibt. Wie ist es möglich, dass er trotzdem noch allen Patienten und Patientinnen mit einem Lächeln im Gesicht begegnet? Den immer Unzufriedenen genauso wie den Dankbaren. Denen, die nichts auf ihn und sein Wort halten und denen, die mit seinem Rat und seiner Hilfe zufrieden sind. Weil er keinen besseren Job gefunden hat, weil er nicht den Mut hatte, den Managementjob im Krankenhaus anzunehmen, als man ihm ihn anbot. Vielleicht würde der Pfleger sagen, weil ihm die Arbeit Freude bereitet. So schwer sie auch sein mag und so sehr er sich über manche Patienten und Patientinnen ärgern muss. Für kein Geld der Welt würde er diese Arbeit aufgeben. Was würden die Patienten und Patientinnen im Krankenhaus ohne Pfleger und Pflegerinnen machen? Weil ihn genau die Unzufriedenen, die Misstrauischen und die undankbaren Patienten und Patientinnen so sehr brauchen. Wenn er ihnen freundlich begegnet, dann bekommen sie die Möglichkeit, dadurch vielleicht auch ihre fehlgeleiteten Verhaltensweisen zu entdecken, sie möglicherweise sogar abzulegen. Und weil er schon so oft erlebt hat, dass es genau diese Patienten und Patientinnen waren, die am Ende veränderten Herzens entlassen wurden. Nichts geht über die Treue eines Menschen, der zu einem hält, egal wie meine inneren Verhaltensweisen, Charaktereigenschaften, auch Lebenssituationen und äußeren Situationen ausschauen möchten. Wenn man die Menschen, Mitmenschen, die Nächsten, unvoreingenommen annimmt, also gnädig mit ihnen ist und ihnen nachsieht, wie sehr sie vielleicht in ihr eigenes Wesen verstrickt sind, dann können sie sich auch davon lösen oder sie kriegen zumindest die Möglichkeit dazu, sich davon zu lösen, sich zu reflektieren, sich von alten Gewohnheiten und Verhaltensweisen zu verabschieden, sich zu verändern, sich neu zu entdecken. Auch diese Menschen können zu freundlichen, zu unvoreingenommenen, zu annehmenden und liebenden Menschen werden, egal, nochmal, wie die Situationen ausschauen. Und dann gibt es dann noch die Frage an die unzähligen Menschen, die Gott dazu gebraucht, ihre Mitmenschen so anzunehmen, wie Christus sie und uns angenommen hat. Warum sie das tun? Verschiedene Antworten. Weil die Hoffnung besteht, dass sich der Mensch, den man unvoreingenommen annimmt, ändern kann. Nicht wir wollen diesen Menschen nach unserem Dafürhalten ändern, sondern Gott will diesen Menschen durch uns nach seinem Dafürhalten ändern. Neuanfang schaffen. Weil es Freude bereitet, anderen, auch schwierigen Menschen, freundlich und liebevoll zu begegnen. Es bereitet Freude, anderen Menschen, auch den schwierigen Menschen, liebevoll zu begegnen. Uff. Also alle, die mich kennen, die wissen, was dieses Uff bedeutet. Das ist so eine Sache zwischen einem David, meinem besten Freund, und mir, wenn uns irgendwas ärgert, wenn uns irgendwas aufregt. Uff. Ist es wirklich so? Ist es wirklich so, dass das Freude bereitet? Auch den schwierigen Menschen mit offenen Armen freundlich, liebevoll zu begegnen? Natürlich kann ich einen Menschen, der mir nicht zu Gesicht steht, schlecht behandeln. Das wäre der einfachste Weg, das ist der menschliche Weg. So funktioniert unsere Gesellschaft, deswegen sieht die Welt da draußen auch so aus, wie sie aussieht. Und derartige Verhaltensweisen, sie machen vor nichts Stopp, vor unserem eigenen Leben, Privatleben, Beruf, Schule, nicht mal vor Gemeinden wie unserer machen solche Verhaltensweisen Halt. Aber es kann Freude bereiten, wenn man Menschen, die einem nicht zu Gesicht stehen, freundlich und liebevoll behandelt, ihnen begegnet und sie unvoreingenommen annimmt, weil man dadurch Gottes Willen tut. Immer noch leichter gesagt als getan, es mag stimmen, aber ich denke, dass es sich hierbei um einen Lernprozess handelt. Je mehr Platz Jesus in unserem Herzen einnimmt, desto leichter wird es uns fallen, unseren Mitmenschen auf diese Art und Weise zu begegnen. Und das muss jeder für sich selber klären. Mal zu schauen, wie gehe ich denn mit meinen Mitmenschen um? Natürlich mit denen, die mir zu Gesicht stehen, so wie ich es anfangs gesagt habe, denen werde ich natürlich gut umgehen. Aber wie gehe ich mit den Menschen um, die mir nicht so taugen? Wie viel Platz hat Jesus da in meinem Herzen? Und letzten Endes ist es unsere Aufgabe, als Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu Licht in dieser Welt zu sein, wie Jesus Licht war und wie Jesus heute noch Licht ist, wie er strahlt, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Ich habe die Woche Telefonat gehabt, beruflich, mit einer Mama, die hat 3 Töchter, die sind alle gleich alt. Und ihr Plan über den nächsten Schritt nach der Pflichtschule ist ihnen jetzt nicht aufgegangen. Jetzt hat sie 3 Töchter, die alle Berufsorientierung brauchen, die alle auf der Stelle jetzt einen Job brauchen. Und die war total verzweifelt, das habe ich gemerkt in ihrer Stimme, so wie wir miteinander geredet haben. Ganz eine liebe Frau. Und irgendwann hat sie zu mir gesagt, das hat natürlich meiner Seele auch gut getan, hat sie gesagt, Herr Keiler, es ist direkt schade, dass Sie nicht mit unseren Mädels arbeiten können, weil bei Ihnen merkt man, dass sie diesen Job nicht nur machen, um Geld zu verdienen, sondern weil ihnen die Menschen wirklich wichtig sind. Ohne Lobhudelei auf mich selber, aber sowas tut der Seele gut, wenn man weiß, okay, man ist auf dem richtigen Weg. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, gilt jetzt nur, ich spreche nur für mich, ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, ich weiß, dass ich in manchen Dingen auf dem richtigen Weg bin und ich weiß aber auch, ohne Gott wäre das nicht möglich. Es ist unsere Aufgabe. Wir tragen als Nachfolger und Nachfolgerinnen seinen Namen. Wenn wir uns Christ und Christin nennen, dann tragen wir den Namen Jesu. Was für ein Privileg. Und was für eine große Verantwortung zugleich an uns. Und durch uns dürfen Menschen erkennen, dass Jesus lebt und gegenwärtig ist. Was für ein Privileg, was für eine Verantwortung. Und es gilt für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, aber auch für all unsere Geschwister in unserer Ortsgemeinde und weltweit. Hier in der Gemeinde ist auch der Ort, wo wir uns ausprobieren dürfen, wo wir lernen dürfen, einander so anzunehmen, wie Jesus auch uns angenommen hat. Hier ist auch der Ort, wo wir scheitern dürfen und wo wir uns gegenseitig korrigieren dürfen, wo wir gegenseitig in Liebe uns Dinge auch spiegeln dürfen. Unvoreingenommen, freundlich, liebevoll. Leben wir nicht an unserem Auftrag vorbei und lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass keine Macht in dieser Welt das uns in unserem eigenen Leben, in unserem Beruf, in der Schule, wo auch immer wir uns bewegen, das streitig macht. Und wenn wir uns um unsere Mitmenschen, um unsere Nächsten bemühen, dann wird uns Gott dabei niemals alleine lassen. Natürlich ist es nicht immer leicht, sich um Mitmenschen anzunehmen, die gar keine Hilfe von uns erwarten oder uns erstmal misstrauisch gegenüberstehen. Natürlich werden wir dabei Rückschläge hinnehmen müssen. Es gibt da aber eben auch noch diese eine Kraft, die Kraft, die nicht aus uns selbst kommt, die Kraft, mit der wir täglich neu ausgestattet werden, die Kraft, die Gott immer wieder neu auffüllt. Und wie vielleicht an meinem Beispiel erkennbar, dieses unschreibliche, wunderbare Gefühl, das sich breit macht, wenn wir wissen, dass das, was wir für unsere Mitmenschen tun, richtig und sinnvoll ist, aus einer richtigen Herzenseinstellung passiert. Die Voraussetzung dafür ist einfach. Erstens, wir müssen uns dabei von Gott anleiten lassen und zweitens, wir müssen an seinem Auftrag dranbleiben. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Denn dadurch wird Gott geehrt. Der letzte Teil des Verses. Wir dürfen nie vergessen, dass wir Gott damit die Ehre geben, wenn wir nach seinem Willen handeln, wenn wir nach seinem Willen tun, wenn wir nach seinem Willen leben, wenn unser Leben aus ihm, auf ihn ausgerichtet ist. Und dazu gehört eben auch, wenn wir unseren Mitmenschen, unseren Nächsten unvoreingenommen, friedlich und liebevoll begegnen. Und bei allem, was wir zur Ehre Gottes tun, werden auch wir niemals leer ausgehen. Das ist so ein bisschen wie, also es hört sich so an, gell? Nicht falsch verstehen. Selbst für mich hat sich so angehört wie so ein Belohnungsprinzip. Ich mache das, dann kriege ich was. Lauft bei Gott anders. Gott beschenkt uns so oder so mit diesen Dingen. Aber der eine, der erfahrt vielleicht Zufriedenheit dadurch, wenn er weiß, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich lasse mich von Gott anleiten. Ich lebe nach seinem Willen. Der andere nennt es vielleicht Glück, wiederum ein anderer erfährt dadurch vielleicht immer wieder neuen Mut. Was auch immer man dadurch erfährt, erfährt man nur dann, wenn man den Leitvers aus Römer 15 ernst nimmt und ihn mit der Kraft Gottes zu befolgen versucht. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Nehmt einander an, bedeutet, ich suche mir die Menschen, die ich annehmen soll, nicht selbst aus. Nehmt einander an ist nichts Exklusives. Nehmt einander an betrifft alle Menschen, nicht nur die, die mir zu Gesicht stehen. Nehmt einander an ist eine Aufforderung Gottes an uns. Ein göttlicher Auftrag. Kein du kannst, wenn du willst. Nehmt einander an bedeutet nicht, duck dich weg, wenn es unangenehm für dich wird, wenn du jemanden begegnest, der dir vielleicht zu schwierig ist, sondern sei stattdessen wie Jesus. Das bedeutet, nehmt einander an. Und wie Jesus zu sein, das ist ja auch nicht was so leicht von der Hand geht. Wie Jesus zu sein, erfordert Mut von uns. Jesus hat sich niemals weggeduckt. Im Gegenteil, wie zum Beispiel bei der Frau, die die Ehe gebrochen hat. Jesus hat sich vor sie gestellt. Er ist für sie eingetreten. Und es bringt mich auch schon zum nächsten Teil des Verses. Wie Christus euch angenommen hat, bedeutet mit offenen Armen, unvoreingenommen, freundlich, liebevoll, barmherzig, gnädig, geduldig. Wie Christus euch angenommen hat, bedeutet, es spielt keine Rolle, absolut nicht, wer unser Gegenüber ist, wie sein oder ihr Leben aussieht. Wichtig ist, was Jesus wichtig war und was Jesus wichtig ist. Da ist ein Mensch. Ein Mensch. Und dieser Mensch, der benötigt vielleicht Hilfe, der benötigt vielleicht Trost, der benötigt vielleicht Heilung. Wenn man jetzt keine ausgeprägte Empathiefähigkeit hat, darf man Gott auch darum fragen, hey, wie kann ich diesem Menschen begegnen? Was kann ich diesem Menschen Gutes tun? Dieser Mensch benötigt vielleicht einen Neuanfang und möchte gesund werden. Vielleicht kennt dieser Mensch Gott noch nicht. Dann möchte Jesus dich und mich auf dieser Welt gebrauchen, damit Menschen ihn durch uns kennenlernen und so zu Gott gelangen können. Neuen Sinn im Leben bekommen. Ein göttlicher Auftrag an seine Nachfolger und Nachfolgerinnen, die seinen Namen tragen, Christen und Christinnen. Ebenfalls nichts Exklusives, nichts, was wir abgeben können. Ja, betrifft die anderen. Meine anderen Geschwister sollen sich drum kümmern. Alle Christen und Christinnen sind damit gemeint. Ein göttlicher Auftrag, der Leben verändern kann. Durch uns das Leben anderer und durch andere unser eigenes Leben. Ein einzelnes Leben, aber auch unser gesellschaftliches Zusammenleben. Und es hört sich zugegeben nach einer Utopie an, nach einer Wunschvorstellung. Die kann aber zur Realität werden. Die kann zum Trend werden. Dafür braucht es aber Schritte, die wir tun. Ein in die Tat umsetzen. Nicht nur fromm darüber reden, zuhören, sich denken, ja, es hört sich alles sehr schlüssig für mich an, es hört sich gut an. In die Tat umsetzen, nicht wegducken, sich stellen, eintreten. Wenn wir diesen Auftrag in die Tat umsetzen, dann geben wir Gott damit die Ehre. Der letzte Teil des Verses. Nochmal. Es ist kein du kannst, wenn du willst. Kein wenn du gerade Bock hast, dann. Wenn meine Chefin zu mir kommt und sagt, Samuel, ich brauche das und das von dir, bitte mach das, kann ich auch nicht sagen, keine Zeit, interessiert mich nicht, keine Lust. Es ist ein Auftrag. Eine Aufforderung, nicht immer leicht, manchmal mühsam, manchmal nervenaufreibend, ein Lernprozess eben. Aber Gott lässt uns dabei nicht alleine. Gott gibt uns Kraft, so zu leben, Licht zu sein, einen Unterschied zu machen, immer wieder neu. Und aus der Beziehung zu ihm können wir diese Kraft schöpfen. Und es zahlt sich aus, am Ende zahlt sich dann doch aus. Denn Gott beschenkt uns durch einen solchen Lebensstil. Nicht nur andere durch uns, sondern auch uns selbst. Mit Zufriedenheit, mit Glück, mit neuem Mut und all dem Guten, das er für uns vorbereitet hat. Ich wünsche uns allen die Kraft, den Mut und auch die Freude daran, auch wenn es manchmal nicht leicht ist, einander, dass wir uns einander so annehmen können, wie Christus uns angenommen hat. Und damit wollen wir Gott die Ehre geben. Amen. Ich bete noch und ihr dürft gerne dazu aufstehen.